Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Radikalisierung hat kein Geschlecht. Wir sprechen heute über patriarchale Strukturen und darüber, wie man sie aufbrechen kann. Dazu muss man verstehen, wie patriarchale Strukturen funktionieren, was sie mit Radikalisierungsprozessen zu tun haben. Und dazu sprechen wir heute mit einem Mann in Berlin. Sein Name ist Ahmad Mansour. Er ist anerkannter Psychologe und Autor. Und wir freuen uns sehr, dass wir uns zu Ihnen nach Berlin einladen durften. Herr Mansour, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Herr Mansour, Sie hätten beinahe vor vielen Jahren selber, sage ich mal, die falsche Abbiegung genommen. Da waren Sie noch sehr jung. Was hat Sie dazu gebracht, dann doch nicht radikal zu werden?
Also ich wurde radikal damals vor mehreren Jahren. Ich war 13, ich war auf der Suche. Ich wurde gemobbt in der Schule, suchte nach Orientierung, Halt und vor allem Entlastung. Und das habe ich in dieser Gruppe gefunden. Mein Glück war, dass ich mit 19 angefangen in Tel Aviv zu studieren. Ich traf auf andersdenkende Menschen, die ganz andere Perspektiven mir ermöglicht haben. Und so konnte ich mich von dieser Ideologie dann distanzieren.
Die Räumlichkeiten, wo wir heute sind, das sind die Räumlichkeiten von Mind Prevention, die Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Verraten Sie uns bitte ganz kurz, an wen sich Ihre Projekte richten und was Sie da machen.
Wir haben sehr unterschiedliche Projekte, aber vor allem arbeiten wir mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit Geflüchteten und versuchen präventiv in Gefängnissen, in Willkommenklassen, in normalen Schulen, da wo die Jugendlichen sind, zu erreichen, versuchen mit den Gewinnen zu arbeiten und ihnen eine Perspektive zu geben, in diesem Land anzukommen und nicht so leicht ansprechbar vor Radikalen zu werden.
Wir sprechen heute über patriarchale Strukturen, also sprich die Herrschaft von Vätern, oftmals auch von Ehemännern in heutigen Gesellschaften. Wo finden wir denn, um das zu verstehen, wo finden wir patriarchale Strukturen in unserer heutigen Gesellschaft und wie machen die sich bemerkbar?
Überall. Wie finden Sie, dass es unabhängig von Kultur, unabhängig von Religion, unabhängig von Nationalitäten, patriarchalische Strukturen in unterschiedlicher Intensivitäten sind überall zu finden? Das ist der eifersüchtige Mann, das ist der Vater, der seine Tochter nicht die gleichen Chancen ermöglicht. Das ist das Bild über Frauen, dass sie das nicht können und dass sie das nicht verdient haben. Diese Debatte haben wir überall, aber wir leben in einer Gesellschaft, die natürlich im Vergleich zu patriarchalische Gesellschaften im Nahen Osten wie Syrien und Irak schon eine gewisse Reflexion und Entwicklung bezüglich dieser patriarchalischen Strukturen gemacht haben, was andere Kulturen leider noch nicht so weit sind.
Inwieweit unterscheiden sich dann Ihrer Meinung nach patriarchalische Strukturen in westlichen Gesellschaften und in arabischen Gesellschaften?
Also, dass die Frauen hier nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, ist natürlich historisch wie auch in der Gegenwart zu sehen. Wir reden ja über die Quote, wir reden über Selbstbestimmung, wir reden über Umgang zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern in dieser Gesellschaft. Wenn wir dann zum Beispiel den Nahen Osten anschauen, dann geht es wirklich um Grundbedürfnisse, die noch nicht möglich sind für Frauen, alleine zu wohnen, den Ehemann auch selbstbestimmt zu wählen, sexuelle Selbstbestimmung, sind alle Aspekte, die in dieser Gesellschaft tabuisiert, verboten, wo die Männer viel mehr Macht über die Frauen haben, als dann sozusagen in dieser Gesellschaft.
Um zu verstehen, welche beiden Kulturen da aufeinandertreffen, wie unterscheiden die sich?
Also erstmal jenseits von Radikalisierung, ja, ist patriarchalische Strukturen oder der Umgang zwischen den Geschlechtern und vor allem der Umgang mit Sexualität einer der großen Unterschiede zwischen der Aufnahmeland Deutschland und zwischen die Herkunftsländer. Das heißt, auch für mich damals, 2004, als ich nach Deutschland kam, die Art und Weise, wie die Frauen hier sozusagen ihren Alltag bewältigt, wie sie mit Männern umgehen, wie sie ihren Alltag gestalten, hat bei mir eine gewisse Überforderung ausgelöst, weil ich das aus meiner patriarchalischen Familie und Dorfverhältnisse nicht kenne. Und das ist eine Erfahrung, die ich mit ganz, ganz vielen Flüchtlingen mache, die nach Deutschland kommen, die erstmal neugierig sind, aber diese Unterschiede sehen und manche kommen mit diesen Unterschieden sehr klar und finden das eine Bereicherung. Und andere entwickeln Ängste aufgrund dieser Unterschiede und wollen ihre Identität nicht verlieren und versuchen dann noch radikaler, noch patriarchalischer sich zu verhalten, um dann die Gruppe, aber sich selber auch zu zeigen, wir sind vielleicht in Europa, aber wir haben unsere Identität nicht vergessen. Und da wollen wir ansetzen. Wir wollen diese Leute erreichen. Wir wollen ihnen nicht klar machen, eure Kultur ist doof und diese Kultur hier ist wunderbar, sondern wir versuchen klar zu machen, welche Werte gibt es in Deutschland, warum gibt es diese Werte und vor allem, warum ist die Verinnerlichung dieser Werte eine Chance und eine Bereicherung für jeder, der danach lebt?
Mhm. Sprechen wir jetzt hier nur von Männern oder gibt es auch Frauen, die im Grunde genommen dieses patriarchalische System aufrechterhalten? Weil sie sind ja doch ein sehr, sehr wichtiger Teil auch innerhalb der Familie.
Ich bin absolut überzeugt, wenn die Frauen aufhören, bei diesen patriarchalischen Strukturen mitzumachen, die zu unterstützen, dann haben die Männer keine Chance, das weiterzuführen. Diese Struktur ist noch da und kann sich weiter bedienen, weil viele Frauen genauso denken wie die Männer und das unterstützen. Die Frauen sind nicht nur Opfer von patriarchalischen Strukturen, sondern auch, natürlich nicht verallgemeinern, sondern auch diejenigen, die diese Strukturen auch unterstützen und schützen.
Wie, in welcher Form tun Sie das und warum tun Sie das vor allen Dingen? Weil man würde ja jetzt als Frau denken, Mensch, da kommt man in eine westliche Gesellschaft, da hat man doch mehr Freiheiten, ist doch alles wunderbar, nehme ich.
Es gibt Frauen, die das tun. Also ich sage immer, die Frauen haben in Deutschland bei einer Migrationsbewegung immer was zu gewinnen und die Frauen haben was zu verlieren. Weil sie natürlich nicht mehr die Frauen kontrollieren können, weil die Frauen hier Emanzipationsmöglichkeiten haben, die in ihrer Kultur nicht haben. Deshalb sagen uns viele, Deutschland bringt unsere Frauen dazu, uns zu verlassen. Da zeigt sich die Identitätsverlustängste und die Ängste der Männer, nicht mehr die Macht und die Kontrolle über die Frauen zu haben. Zweitens, ich gebe nur ein kleines Beispiel. Frauen sind auch in dieser Kultur sozialisiert. Das heißt, die Werte, die sie mitbekommen, sind patriarchalische Werte. Diejenige, die meine Schwester kontrolliert hat und nicht bereit war, dass sie zu spät nach Hause kommt, dass sie sozusagen mit fremden Männern kommuniziert, war meine Mutter. Ihre Aufgabe als Mutter, und das hat sie von meinem Vater, aber auch von meiner Kultur mitbekommen, ist aufzupassen, dass aus den anderen Frauenmitgliedern, also die weiblichen Mitglieder in einer Familie, nicht den Weg gehen, die patriarchalische Struktur nicht gut heißt. Deshalb meine Mutter hat meine Schwester kontrolliert. Und die dachte und die tat das aus Überzeugung. Psychoanalytisch konnte man sagen, sie wollte nicht meine Schwester ermöglichen, was sie vielleicht nicht bekommen hat. Also es ist auch Neid dabei. Es gibt Frauen, die das tun, weil sie absolut sich in diese Rolle bequem gemacht haben und auch Gewinner dieser patriarchalischen Strukturen. Sie müssen die patriarchalischen Strukturen als eine Pyramide. Ganz, ganz oben ist die Familienoberhaupt und dann gibt es so Ebene. Und diejenigen, die ganz unten anfangen, können sich steigern in diese Pyramide. Das heißt, ich war als Kind fast machtlos gegenüber alle anderen, die viel mehr höher in diese Pyramide waren. Aber ich konnte mit einem guten Verhältnis irgendwann ganz, ganz oben kommen. Und irgendwann habe ich auch die Macht, die ich ausüben kann über andere Menschen. Und Frauen genauso. Das heißt, sie bleiben nicht unten. Irgendwann sind sie verheiratet, haben Kinder. Irgendwann haben sie Schwiegertöchter, die sie auch kontrollieren können. Und so können sie dann steigern. Und deshalb ist dieses System über tausende von Jahren geblieben, weil sie auch in der Lage Einzelnen auch Machtmöglichkeiten zu geben, die sie auch gut finden, diese Leute, die mitmachen.
Warum ist es denn wichtig, solche Strukturen aufzubrechen?
Weil Integration nicht nur die Sprache lernen und Arbeit finden und nicht kriminell sein oder nicht kriminell zu sein, sondern zu Integration gehört die Verinnerlichung der deutschen Werte. Und mit den deutschen Werten meinte ich jetzt nicht irgendwelche traditionellen deutschen Angelegenheiten, die natürlich jeder für sich entscheiden kann, ob er sie annehmen will oder nicht, sondern die Menschenrechte und die Grundsätze, die wir in diesem Land haben. Jeder egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, der in diesem Land leben will, muss sich an die an dem Grundgesetz dieses Landes orientiert, und jede Frau hat das Recht, selbstbestimmt zu leben. Jeder Mensch hat das Recht, selbstbestimmt zu leben. Kulturen müssen toleriert werden, wenn es darum geht, welche Kleidungsstile die Menschen tragen, welche Feiertage sie haben, welche Sprachen sie ihre Kinder vermitteln wollen. Aber wenn es um das Grundgesetz geht, dann müssen wir es schaffen, jeder die gleichen Chancen und Möglichkeiten anzubieten. Und patriarchalische Strukturen sind Strukturen, die genau das verhindern, weil sie die Kontrolle über die weiblichen Mitglieder in einer Familie haben wollen, weil die Mädchen nicht die gleichen Chancen haben wie Männer. Und das erinnert natürlich an Zeiten wie vor 40, 50 Jahren in Deutschland, wo auch patriarchalische Strukturen auf eine andere Art und Weise vorhanden waren, wo Frauen nicht mal arbeiten gehen durften ohne die Zustimmung des Ehemanns, oder wie man mit unverheirateter Frauen umgegangen, die Kinder gekriegt haben. Diese Zeiten dürfen wir nicht wieder haben, nicht bei den Mehrheitsgesellschaft und nicht bei denjenigen, die neue Deutschen sozusagen, die bei uns und zu unserer Gesellschaft auch gehören.
Wann ist diese Schwelle erreicht, wo man sagt, da beginnt jetzt jemand, sich zu radikalisieren?
Also erstmal patriarchalische Strukturen, sie zu brechen, Alternativen zu zeigen, hat mit Radikalisierung nicht immer zu tun. Dazu werden wir auch wahrscheinlich nochmal kommen. Patriarchalische Strukturen können auch säkular sein. Es gibt Leute, die gar nicht mit Religion zu tun haben, die sich nicht radikalisiert, aber nicht erlauben wollen, dass ihre Töchter zum Beispiel mit einem italienischen Freund ausgehen oder dass sie am Schwimmunterricht teilnehmen oder Minirock tragen, obwohl sie ja volljährig sind und die Entscheidung selber treffen können. Patriarchalische Strukturen aber sind auch Teil der radikalen Ideologie. Das heißt, sie können auch eine religiöse Dimension bekommen. Wenn ich zivilgesellschaftlich darauf anschaue, dann geht es mir nicht um Leute als radikal abzustempeln, sondern Alarmsignale wahrzunehmen, die andeuten, dass jemand in Richtung Radikalisierung oder radikalisierter Weltbild haben. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen die patriarchalischen Strukturen. Also wir haben immer wieder die Frage von vielen Lehrern, Sozialarbeitern, wie erkenne ich, dass jemand radikal ist zum Beispiel? Und das ist nicht mehr die Kleidungsstile oder ob man einen Bart hat oder ob jemand jetzt ein Burka trägt, eine Frau, oder ob jemand jetzt meinte, ich bin salafistisch, sondern es gibt Verhaltensweisen, die man anschauen soll. Und diese Verhaltensweisen sind zum Beispiel, dass man nicht nur an etwas glaubt, sondern auch aggressiv versucht, andere davon zu überzeugen. Das nennt man Missionieren. Also wenn ich als Lehrer merke, ich jemand macht Einschüchterungsversuche, spricht die Leute an, akzeptiert bestimmte Verhaltens nicht, versucht moralische und so, als ob er der Exklusivitätsanspruch über die Wahrheit hat. Das sind Alarmsignale. Ein anderes Alarmsignal ist, wenn man die Religiosität über den Alltag stellt. Das heißt, nicht mehr warten, bis die Schule zu Ende geht, sondern man kommt mit Anforderungen, er wäre oder er will jetzt einen Gebetsraum, weil um 12 Uhr Mittag, egal ob der Unterricht läuft oder nicht, Betenzeit ist. Oder jemand, der nicht mehr Prüfungen am Ramadan schreiben will, weil er unbedingt meinte, dass sein Fasten über den Alltag stellt. Und drittens, und das ist sehr interessant, Sie wissen ja, wie in Schulen läuft oder wie in unserer Gesellschaft ja läuft. Wenn man in einer Klasse ist, dann gibt's immer Kontakte zu den anderen Geschlecht, dann gibt's Austausch, manche sitzen zusammen, es gibt Liebesbeziehungen und alles Mögliche. Wenn ich aber merke, dass dieses Verhalten auf einmal nicht mehr da, dass man zu einer maximalen Distanz zu den anderen Geschlecht geht, zum Beispiel nicht mehr Frauen anschauen, nicht mehr neben Frauen sitzen zu wollen, nicht mehr die Frauen die Hand geben, dann ist das ein Alarmsignal, der sehr sichtbar ist, ob jemand jetzt in Richtung Radikalisierung geht. Der dritte oder vierte Alarmsignal ist natürlich die Einstellungen, die man hat. Und das ist kein Verhalten, die man sieht, sondern man muss mit den Leuten auch sehr tief greifende Gespräche führen. Das heißt, patriarchalische Strukturen, oder ich nenne das als Teil der patriarchalischen Strukturen, die Tabuisierung der Sexualität, die Unangespanntheit, die Kriminalisierung der Kontakte und Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern ist ein Bestandteil dieser radikalen islamistischen Ideologie. Und da sieht man, wie diese religiöse Dimension noch zu patriarchalischen Strukturen kommt.
Sie haben es jetzt gleich zweimal angesprochen. Welche Rolle spielt die Religion in diesen patriarchalen Strukturen im Zusammenhang mit Radikalisierung?
Religion ist Teil dieser Ideologie. Das heißt, die religiöse Verständnisse, die Islamverständnisse sind ein Teil dieser radikalen Ideologie. Wenn wir zusammenfassen, warum Menschen sich radikalisieren, dann gibt es für mich immer drei Ebenen. Die psychologische Ebene, ich habe ja vorher erzählt, ich wurde gemobbt, ich war unzufrieden mit meinem Leben und auf einmal suchte ich nach Entlastung. Die fand ich in dieser religiösen radikalen Gruppe. Dann soziologische Faktoren, das sind die zweite Ebene. Das bedeutet die Suche nach einer klaren Identität, die Zugehörigkeit zu einer Elite, die übrigens für viele Jugendliche sehr attraktiv wirkt, egal ob das im Islamismusbereich oder im Rechtsextremismusbereich. Und dann gibt es die theologische Schwerpunkte einer Ideologie, also die theologische Ebene. Und da findet man zum Beispiel die Buchstabenglaube, dass die Religiosität unflexibel interpretiert wird, dass man buchstabentreu die heiligen Texte interpretieren will. Dann gibt es Angstpädagogik, das heißt, Gott wird nicht als ein barmherzig dargestellt, sondern als jemand, der wie ein Vaterfigur, wie ein patriarchalischer Vaterfigur auftaucht, der sagt, wo es lang geht, der bestraft, wenn man das nicht tut. Dann gibt es natürlich die Abwertung von anderen Gläubigen, dann gibt es Rassismus als Schwerpunkt und es gibt eben auch die Tabuisierung von Sexualität. Das heißt, eine normaler Umgang zwischen den Geschlechtern ist aufgrund dieser religiösen Ideologie und Radikalisierung nicht mehr möglich. Ich muss auf Distanz gehen, ich darf keine Frauen in den Augen schauen, ich darf mich nicht in ein Zimmer aufhalten, wo auch Frauen dabei sind. Diese komplette Distanzierung zwischen den Geschlechtern ist einer der zentralen Punkte in dieser Ideologie.
Aber das ist natürlich auch eine riesengroße Umstellung, denn wenn man dann in westliche Demokratien kommt, dann hat man es mit Religionsfreiheit zu tun. Also dann sieht man, dass auch andere Religionen existieren, dass andere Religionen abgelehnt werden dürfen, dass Religionen gewechselt werden dürfen. Ich kann mir vorstellen, auch das ist ein großes Thema, was bei Menschen dann einfach Ängste schürt. Was Sie vorhin schon angesprochen hatten, den Bereich Identitätsverlustängste, das trägt ja sicher auch dazu bei.
Absolut. Das ist die Überforderung. Also ja, wie gesagt, es gibt viele Flüchtlinge, die genau deshalb nach Europa gekommen sind. Die wollen diese Freiheit, die wollen diese Emanzipation, die wollen die patriarchalische Strukturen nicht weiterführen. Und die orientieren sich neu und kommen in Deutschland, auch was die Werte angeht, sehr, sehr einfach und sehr schnell. Es gibt aber eine Gruppe, die dann nach Beobachtung dieser Gesellschaft ganz schnell merkt, sie entwickeln Ängste. Das ist etwas, was sie nicht kennen. Das ist etwas, was sie abwerten. Das ist etwas, was ja dazu führen konnte, dass Menschen ausgeschlossen werden aus dem Kollektiv. Ja, also die Frage ist, bin ich ein Muslim? Bin ich immer noch ein Sura? Bin ich jemandem, der seine Werte und seine Tradition behalten hat? Oder hat Deutschland ihn so beeinflusst, dass er jetzt anders ist?
Das heißt also, es wird im Grunde genommen immer mit Ängsten gearbeitet. Es werden immer Ängste geschürt, in welcher Form auch immer, um Leute dazu zu bewegen, sich bestimmten Gruppierungen anzuschließen.
In allen radikalen Ideologien. Wir haben gerade über Identitätsverlustängste bei Flüchtlingen zum Beispiel gesprochen. Flüchtlinge, ihre Anwesenheit löst bei recht radikaler Identitätsverlustängste, weil sie auf einmal merken, einer der weit verbreiteten Namen ist Mohammed in diesem Land. Ich kann sagen, schön, dass wir unterschiedliche Gruppen haben, die unterschiedlichen Vornamen jetzt haben und dass es jetzt eine große muslimische Community in Deutschland gibt, die auch sozusagen arabische Namen wählt. Oder ich kann sagen, oh mein Gott, was machen diese Flüchtlinge mit meinem Land? Das ist nicht mehr mein Land, ich muss sie schützen. Ich muss diese, die rechtsradikale Verschwörungstheorie, die weit verbreiteter ist von den Umsiedlungs- und die neue Gestaltung dieses Landes, die sie ablehnen. Es geht genau da auch um Identitätsverlustängste der deutschen Gesellschaft.
Welche Rolle spielt der Antisemitismus bei Menschen, die aus anderen Kulturen, aus arabischen Kulturen nach Deutschland kommen?
Antisemitismus herkunftsübergreifend. Antisemitismus findet man im linken Spektrum leider. Man findet ihn in rechtsradikalen Kreisen, man findet ihn bei der Corona-Leugner. Und es gibt eben auch muslimischer Antisemitismus, der im Nahen Osten vor allem ab 1948 mit der Gründung Israel sehr, sehr, sehr verbreitet ist. Und wenn man aus Syrien oder aus dem Irak kommt, wenn man aus der palästinensischen Gebiete kommt, wenn man aus Ägypten kommt, wenn man aus Saudi-Arabien kommt, aus Afghanistan, dann ist Jude und Israel gleich und Jude und Israel sind unsere Feinde. Das heißt, man bringt Verschwörungstheorien, man bringt auch eine gewisse Hass mit. Natürlich, ich würde nie verallgemeinern. Ich habe in meiner Arbeit genug Leute getroffen, die auch reflektiert darüber gesprochen haben, dass ihr Lehrer von ihnen erwartet haben, dass die auf anti-israelische, anti-semitische Demos gehen und die sagen, das will ich in Deutschland nicht mehr haben. Die gibt es auch, aber es gibt leider eine große Gruppe und das zeigen auch die Statistiken, die mit diesen Einstellungen nach Europa kommen. Und über diese Art von Antisemitismus müssen wir separat sprechen, weil die Maßnahmen, die wir in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland entwickelt haben, an Erinnerungskultur, an der Umgang mit der Nazizeit, an der Aufarbeitung von Antisemitismus, für die Mehrheitsgesellschaft vielleicht was bewegen, für diese Gruppe aber gar nicht, weil es geht nicht um Schuld. Diese Menschen haben keine Wurzel in diesem Land, die im Nazi Deutschland was zu tun gehabt haben. Ihre antisemitische Einstellungen haben viel mehr mit Israel und dem Nahostkonflikt zu tun, aber hat auch religiöse Dimension. Und deshalb müssen wir uns auf den Weg machen, um neue Konzepte zu entwickeln, um diese Menschen zu erreichen.
Jetzt haben Sie mehrfach schon Ihre Arbeit angesprochen in der Radikalisierungsprävention. Wie gehen Sie davor? Wie kann man diese patriarchalen Strukturen denn aufbrechen? Wie machen Sie das?
Also erstmal sind alle meine Mitarbeiter aus diesem Kulturkreis. Das heißt, ich will mit Menschen arbeiten, die nur mit ihren Namen, ihre Gesichter in der Lage sind, die Zielgruppe zu erreichen und schnell Vertrauen aufzubauen. Das bedeutet nicht, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund diese Arbeit nicht machen. Aber das ist das Konzept, mit dem wir arbeiten. Wir sind kurzfristig in Gruppen und wir reden über Tabuthemen. Und wenn sie merken, dass wir in ihr und wir gehen, dann erreichen wir diese Menschen nicht emotional. Das heißt, alle meine Mitarbeiter sind A, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Theaterpädagogen, also professionell gebildete Menschen mit Migrationshintergrund. Wir gehen zu bestehenden Strukturen, also wir gehen jetzt nicht auf der Straße und machen aufsuchende Sozialarbeit, sondern wir gehen in Willkommenklassen, in Asylheimen, wir gehen in Gefängnissen, in Anti-Gewalt-Gruppen und versuchen, diese Menschen zu aktivieren, um mit denen über solche Themen zu reden. Und unsere Erfahrung ist, A, Peer Education, also Jugendliche, die Jugendliche erreichen, ist der beste Methode. Und wir arbeiten theaterpädagogisch. Das heißt, wir kommen nicht mit PowerPoints und sagen, wir reden jetzt über patriarchalische Strukturen. Nein, wir kommen rein, wir stellen uns vor und wir sagen, wir haben ein Rollenspiel mitgebracht und wir werden das jetzt gerade spielen und dann sagen sie, ob das irgendwas mit ihrem Leben zu tun oder sagen, nee, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Unser allererstes Rollenspiel ist zum Beispiel ein Vater, der nach Hause kommt und fängt an, seinen Sohn anzuschreien, weil er nicht in der Schule war, weil er seinem Vater nicht hilft, weil er nicht in der Moschee war, weil er unzufrieden mit ihm ist. Und er macht ihn fertig und klein und klein und klein. Und es endet, indem der Vater sagt, geh aus meinen Augen, ich will mit dir nicht reden. Und es dauert Sekunden meistens, bis die anfangen zu reden. Weil entweder sagen sie, boah, so einen Vater wünsche ich mir. Entschuldigung, dass ich jetzt vorurteilhaft, aber das ist eine der Antworten, die wir immer bekommen. Übrigens nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund. Oder die Leute sagen, boah, ihr habt gerade meinen Vater gespielt. So eine Szene konnte bei uns zu Hause laufen. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Die Emotionen sind da. Und natürlich auch die Vorbilder sind da. Wir haben es gerade gespielt, aber wir wollen das in Frage stellen. Das heißt, auch unter uns im Team entsteht eine Diskussion. Ich kann kommen und sagen, ja, Entschuldigung, aber du als Vater, das war nicht in Ordnung. Aus A, B, C. Manche werden mit mir ziehen, manche werden den Vater verteidigen. Und solche Rollenspiele zu unterschiedlichen Themen. Und patriarchalische Struktur ist ein zentraler Thema bei uns. Bei der Wertevermittlung. Wie gesagt, Integration, aber bei der Prävention von Radikalisierung, weil genau sind das die Gründe, die die Zugänge in der radikalen Ideologie ermöglichen. Und wir wollen ja vorher sein, wir wollen schneller sein als die Islamisten, wir wollen schneller sein als die Radikalen aller Sorten und diese jugendliche Denkanstöße und Alternativen anbieten.
Das heißt, Sie schaffen in Ihren Klassen dadurch, dass Sie bestimmte Themen ansprechen, ein Bewusstsein für diese Themen. Was passiert dann bei den Menschen?
Erstmal, wir aktivieren die Themen. Das heißt, wir ermöglichen Rahmen, wo wertefrei darüber gesprochen wird. Erstmal, dass sie ihre Meinung sagen können, dass sie auch zugehört werden, dass man auch Empathie auch mit Einstellungen zeigt, die vielleicht nicht meine sind. Ein zweiter ist natürlich, Denkanstöße zu geben. Das heißt, durch begleitetes Entdecken, durch Nachfragen, durch Hinterfragen, ihre Einstellungen zu hinterfragen, in Frage zu stellen, ihnen Alternativen zu zeigen, dass wir zum Beispiel die Emotionen von Frauen sichtbarer machen, dass man als Mann auch sagt, warum er mit so einer patriarchalische Strukturen ausgebrochen hat. Und drittens, und das ist enorm wichtig, wir sind nicht nur ein- oder zweimal da. Wir versuchen, dass unsere Themen zu Schulthemen werden. Das heißt, wir besuchen unterschiedliche Klassen, wir machen Fortbildung bei den Lehrer und Lehrerinnen, weil wir absolut überzeugt sind, dass sie diejenigen, die dann auch langfristig diese Gruppe begleiten. Wir sensibilisieren zum Thema, wir gehen, binden auch Möglichkeiten, darüber zu sprechen, pädagogisch solche Themen zu begleiten. Und dadurch ist unsere Einfluss auf der Klasse nicht nur in den 3 Stunden zweimal, wenn wir da sind, sondern auch nachhaltig da, weil es von anderen Klassen zum Schulthema wird, wo alle darüber sprechen.
Das heißt, Sie haben ja diesen emotionalen Zugang zu der ganzen Thematik. Welche Art Männer reagieren darauf und welche Art Frauen reagieren darauf? Und gibt es auch welche, die da sagen, also das belastet oder das macht gar nichts mit mir?
Also reden wir über unsere Arbeit im Gefängnis. Das ist das Projekt Restart, finanziert von Justizministerium in Bayern. Und da treffen wir natürlich nicht nur Muslime. Also ich gehe nicht in eine Gruppe und sage, Mohammed, Ahmad bleiben und Max und Thomas gehen jetzt raus, sondern wir haben Gruppen, zum Beispiel Anti-Gewalt-Gruppe. Es gibt Schulen auch in Gefängnisse oder wir bieten das frei und dann kommen. Und wir merken, dass Extremisten aller Sorten ganz viel gemeinsam haben. Ich saß mal in einem Workshop, das werde ich nie vergessen. Da saßen 2 Männer unter anderem. Der eine ist ein, ich würde sagen, Neonazi, der verurteilt wegen einem Angriff auf ein Asylheim. Er hat versucht, den Asylheim in Brand zu setzen. Und auf die andere Seite saß ein IS-Rückkehrer, der ja an Völkermord beteiligt war. Und beide wollten eigentlich nicht teilnehmen, weil beide der Meinung waren, die anderen brauchen das viel mehr. Also der Neonazi braucht es und Neonazi meinte, der IS braucht es viel mehr. Sie waren beide da und gehen auf Distanz zu den anderen. Die redeten nicht miteinander. Und dann haben wir angefangen, über den Vater zu reden, über Antisemitismus zu sprechen, über Eifersucht zu reden. Und bei allen diesen Themen, die waren selber überrascht, wie ähnlich sie ticken. Das heißt, radikalen Ideologien haben viel gemeinsam. Viel gemeinsam. Beide wollen patriarchalische Strukturen. Beide sehen bei den Juden und Israel der Feind. Beide sind der Meinung, die Frauen sollten nicht gleichberechtigt. Beide lehnen natürlich Gendern ab und so weiter und so fort. Es gibt viel, viel gemeinsam in diese Rolle. Und Männer reagieren aufgrund ihrer Sozialisation und aufgrund ihrer radikaler Ideologie sehr unterschiedlich und manchmal sehr ähnlich. Wenn wir in Schulen sind, bei dem Projekt Rethink, wo Männer und Frauen zusammen in einer Willkommenklasse sitzen, dann haben wir sehr diverse Einstellungen und Antworten auf unsere Rollenspiele. Und manchmal können wir uns zurückziehen, weil die Dynamik, die da entsteht, wie Männer mit Männer oder Männer mit Frauen oder Frauen unter sich diskutieren, zeigt genau diese emotionale Erreichbarkeit dieser Menschen. Also ich erinnere mich an eine arabische Frau, die dann ein Mitschüler gesagt hat, also deine Schwester will ich nicht sein. Und auf einmal merkte er, dass er, weil er ja patriarchalisch argumentiert und sagte, ja, ein Mädchen darf bei uns das und das nicht machen. Und dann sagte eine andere arabische Frau zu ihm, deine Schwester will ich nicht sein. Und dann entsteht eine Diskussion, wo wir uns eigentlich nicht einmischen wollen. Manchmal merken wir, dass die Männer versuchen, die Mitschülerin einzuschüchtern, dass sie bitte das nicht sagen, weil das gehört nicht dazu. Und manchmal müssen wir auch die beiden Gruppen trennen, weil wir wollen ja die Frauen auch selber erreichen, die zur Emanzipation bringen. Sehr, sehr unterschiedlich. Manche finden diese patriarchalische Strukturen großartig und außer, manche finden es doof. Manche sehen wie in den Augen Sehnsüchte nach Freiheit, aber sie trauen sich das nicht zu äußern. Und unsere Aufgabe ist genau diese sehr unterschiedlichen Reaktionen erstmal aufzunehmen und darauf zu reagieren. In der Gruppe, aber manchmal auch individuell danach.
Wie kann man als Fachkraft damit umgehen, wenn man das Gefühl hat, da geht jetzt etwas in die falsche Richtung? Also da sind jetzt Radikalisierungstendenzen.
Also erstmal ist Deutschland 2022 oder Bayern im Jahr 2022 ganz anders als Bayern 2010. Und da müssen wir dankbar sein, dass wir mittlerweile so viele Strukturen haben, wo man einfach auch anrufen kann. Also heute kann ich als Lehrer oder Lehrerin, wenn ich etwas merke und ich bin unsicher, ich bin der Letzte, der sagt, die Lehrer und Lehrer müssen jetzt alle möglichen Entwicklungen unserer Gesellschaft erkennen und darauf zu reagieren. Das ist viel verlangt. Die haben ja auch nach 2,5 Jahren Corona wirklich viel zu tun mit unterschiedlichen Gruppen. Deshalb bin ich dankbar, dass wir mittlerweile Beratungsstellen haben, dass wir mittlerweile anonym anrufen können und einfach den Fall schildern, meine Beobachtung schildern und dann diese Fachmenschen bitten, mir Tipps zu geben, wie ich damit umgehe. Aber was wir brauchen, sind Orte, wo offen darüber gesprochen wird. Das heißt, ich will nicht, dass Lehrer und Lehrerinnen etwas beobachten und irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen nicht darüber reden oder sie wollen sich damit nicht beschäftigen, weil sie Probleme bekommen. Nein, schaffen Sie Emotionalität, reden Sie darüber. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele Lehrer zum Beispiel, wenn es um patriarchalische Strukturen, die fangen an nicht zu sagen, ach, eure arabische Kultur ist so bescheuert und guck mal, wie emanzipiert Deutschland ist, sondern Lehrerinnen haben angefangen, über ihre Erziehung zu sprechen zum Beispiel. Wie ihre Mutter groß geworden in Deutschland in der 50er oder in der 40er Jahren, wie sie groß geworden in der 80er Jahren. Und dann sitzen da Kinder, die A, merken, oh, das ist nicht so weit weg von das, was ich kenne, und B, es gibt auch Veränderungen. Das heißt, eine Kultur kann sich verändern. Und wie meine Eltern groß geworden, muss ich nicht mitmachen. Das heißt, sichtbar machen, Vorbilder zeigen. Und es gibt Frauen mit Migrationshintergrund, die Lehrer und Lehrerin geworden sind, die auch alleine wohnen, die unverheiratet Kinder haben oder ohne Kopftuch alles Lehrerin eingestellt sind. Die zeigen, dass vielfältige unterschiedliche Möglichkeiten der Emanzipation in diesem Land. Und wir wollen diese jungen Menschen die Möglichkeiten zu geben, selber den Weg zu wählen, selber zu erkennen, welche Chancen sie in einer Gesellschaft haben und selber aus den patriarchalischen Strukturen auszubrechen.
Das heißt also, es ist ganz viel Dialog notwendig.
Absolut.
Und Verständnis für die jeweils andere Kultur.
Nur zwei Bemerkungen kurz. Integration ist die emotionale Erreichung von diesem Menschen. Das ist nicht etwas, was man in einen Wertekurs machen kann. Das ist etwas, was man über Jahren begleitet. Und Integration funktioniert am besten, wenn man emotionaler Zugänge ermöglicht. Das heißt, ein Austausch. Wir haben am Anfang gefragt, wie ich mich ausgelöst habe aus den patriarchalischen Strukturen. Ich traf Juden und bis dahin waren Juden meine Feinde. Und auf einmal sitze ich mit denen, trinke Kaffee, unterhalte ich mich. Sie helfen mir beim Hausarbeit. Wir sitzen in gleichen Vorlesungen zusammen. Wir müssen die gleichen Aufgaben erledigen. Und diese Begegnung, dieser Austausch, diese Alltag gemeinsam bewältigen, war der beste Präventionsarbeit gegen Radikalisierung. Das heißt, wenn wir Inklusion betreiben, wenn wir die Menschen zusammenbringen, wenn sie selbstverständlich miteinander ihren Alltag sozusagen erledigen und bewältigen, werden natürlich solche Vorbilder und solche Optionen sichtbarer, als wenn man nur in Parallelgesellschaft unter sich bleibt.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also eine gelungene Integration, damit Menschen aus anderen Kulturen auch wirklich emotional in diesem Land ankommen. Das ist im Grunde genommen die beste Prävention vor Radikalismus. Ich danke Ihnen recht herzlich, Ahmad Mansour.
Gerne.
Dies ist eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Der Beitrag wurde teilweise vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Bundesprogramm Demokratie leben mitfinanziert. Die inhaltlichen Aussagen geben die Meinung der jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher wider und stellen keine Meinungsäußerung der genannten Ministerien dar.